In Berufsfachschulen treffen Lernende mit ganz unterschiedlichen sprachlichen Voraussetzungen aufeinander. Wie kann Sprachförderung wirksam in der Berufsbildung integriert werden und welche Rolle spielen dabei Lehrpersonen, KI-gestützte Tools und fächerübergreifender Unterricht? Jetzt im Resonanzraum Bildung, ein Podcast der PR Zürich. Zu Gast Sibyl Keller von der gewerblichen Berufsschule Wetzikon und Sandra Buchmann von der PR Zürich. Moderation Wiltrud Weidinger.
Stellen Sie sich eine Klasse mit Lernenden an einer Berufsfachschule in der Schweiz vor. Junge Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, Muttersprachen und Bildungsbiografien sitzen im Klassenzimmer. Der Umgang mit der Sprache ist sehr unterschiedlich. Ob Deutsch als Zweitsprache, Fachsprache oder schriftliche Ausdrucksfähigkeit. Viele Lernende kämpfen mit sprachlichen Hürden, die ihren schulischen und beruflichen Erfolg beeinflussen können. Dazu kommen die Chancen und Risiken von KI. Wie kann Sprachförderung in dieser heterogenen Umgebung gelingen? Genau darum geht es in dieser Folge. Ich heiße unsere Gäste Sibyl Keller und Sandra Buchmann herzlich willkommen im Studio. Sibyl Keller ist ABU-Lehrperson an der gewerblichen Berufsschule Wetzikon und unterrichtet mehrheitlich EBA-Lernende im Bereich Unterhalt und Lernende mit Deutsch als Zweitsprache. Die EBA ist die zweijährige Lehre und richtet sich vor allem an Personen mit vorwiegend praktischer Begabung oder Deutsch als Zweitsprache. Sandra Buchmann ist Dozentin und Lehrgangsleiterin im Bereich fachübergreifende Sprachförderung und DATS an Berufsfachschulen. Sie ist zu diesem Thema auch als Beraterin im Schulfeld unterwegs und unterrichtet DATS an der Berufsschule für Mode und Gestaltung Zürich. Mein Name ist Wiltrud Weidinger und ich moderiere diesen Podcast. Herzlich willkommen hier im Studio an Sie beide. Frau Keller, Sie unterrichten an der gewerblichen Berufsschule Wetzikon vor allem EBA-Lernende. Stellen Sie uns doch einmal vor, wer bei Ihnen so in der Klasse sitzt.
Das ist sehr unterschiedlich, eben wie erwähnt, heterogen. Da haben wir die Geflüchteten mit DATS-Lernenden. Dann haben wir natürlich all die mit Leistungsbeeinträchtigungen. Dann auch Lernende mit sehr guten Kompetenzen, die einfach aufgrund von psychischen Beeinträchtigungen vielleicht in der EBA-Lehre gelandet sind. Also einfach sehr in Bezug auf alle Kompetenzen, auch sehr heterogen in Bezug auf die Sprache.
Also eine Vielfalt
bei ja, Ihnen im Klassenzimmer. Ja, totale Vielfalt, ja.
Frau Buchmann, wenn wir von Sprachförderung in der Berufsbildung sprechen, was gehört denn eigentlich da alles dazu?
Wir reden einerseits von fachübergreifender Sprachförderung im Sinn von, dass sie in allen Fächern stattfindet, also ABU, Berufskunde, Sport und dann DATS an den Schulen, wo es das gibt. Also die Schulen, die zum Beispiel Integrationsvorlehr- oder Vorlehrklassen führen. Das ist der eine Teil. Und der andere Begriff, der auch oft vorkommt in diesem Zusammenhang, ist der sprachsensible Fachunterricht. Klar, darüber hinaus kann die Sprachförderung nicht nur fachübergreifend gedacht werden, sondern auch lernortübergreifend. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass die Schnittstellen zum Betrieb oder auch zu den überbetrieblichen Kursen noch stärker bewirtschaftet werden.
Also verschiedene Facetten eigentlich von Sprachförderung. Einerseits in Bezug auf den Inhalt, aber andererseits auch in Bezug auf den Lernort. Also wirklich so die Vernetzung. Sprachförderung sollte eigentlich übergreifend passieren, wenn ich Sie richtig verstehe. Frau Keller, was bedeutet das denn eigentlich für eine ABU-Lehrperson, wenn jetzt ein Teil der Klasse kaum sprachlich folgen kann? Also wie bewältigen Sie den Spagat zwischen Stoffvermittlung und Sprachförderung? Und was sind so die größten Herausforderungen auch für Sie im Unterricht?
Also einfach Hilfsmittel geben für die, die sprachlich nicht so kompetent sind, gerade für die mit Deutsch als Zweitsprache. Und die Gefahr ist halt immer, dass man alles mündlich erklärt, im Sinne von Sprachförderung. Und da ist für mich eigentlich der Hauptspagat, weil mündlich, also hören, reden, können sie in den meisten Fällen gut. Aber mit dem Lesen, das ist das grosse Thema, und auch Schreiben, da sind Kompetenzen kleiner. Und viele, auch die, die muttersprachlich Deutsch sind, also Erstsprache Deutsch haben, die haben natürlich genau andere Kompetenzen als gerade im Fach Deutsch. Und die verschrecken dann manchmal auch, dass sie wieder mit Lesen und Schreiben. Und das ist echt der Hauptspagat, dass man nicht immer alles mündlich erklärt, sondern auch mal sie dazu zwingt, im weitesten Sinn, dass sie einfach lesen und schreiben. Und sie auch ermutigen, dass sie das können. Auch so Kompetenzen, natürlich Strategien einmal mit ihnen üben. Weil sie haben dann manchmal gar kein Selbstbewusstsein. Sie haben gar das Gefühl, dass, was ich lese, verstehe ich wirklich. Und das ist so ein Teufelskreis. Und sie kümmern sich dann auch sehr viel so, haben das Gefühl, ich bin einfach dumm. Dabei liegt es auch an der Leseflüssigkeit.
Ja, aber wenn Sie sagen Hilfsmittel, wie muss man sich das vorstellen? Sind das dann visuelle Unterstützungen? Oder
ja, und natürlich Bilder? Immer Wörterlisten. Ja. Und auch sie ermutigen, dass sie eben Hilfsmittel nutzen, um sich unbekannte Begriffe erklären oder Wortschatz ist natürlich ein Riesenthema. Auch bei der Aufgabenstellung natürlich sogenannte leichte Sprache, also ganz klar kein Nebensatz, damit sie die Aufgabenstellung auch gut verstehen können. Weil ich wollte wissen, was sie wissen, nicht das, was sie nicht können. Ja, das sind eigentlich so ein bisschen ermutigend, dass sie Hilfsmittel, Coping-Strategien entwickeln. Das ist auch wichtig bei den anderen Lernenden, jetzt nicht im sprachlichen Bereich, jemand, der eine Autismus-Spektrum-Störung hat, ADHS, der muss ich auch im Rahmen des Berufsschulunterrichts Coping-Strategie entwickeln.
Also das Vermitteln dieser Strategien oder auch eben das Anbieten dieser Hilfsmittel trägt nicht nur zum Spracherwerb bei, sondern wirklich auch zu Selbstwert, Selbstkonzept, das Bild, mein Kompetenzerleben eigentlich auch, oder? Frau Buchmann, an den Berufsfachschulen sind ja auch viele Fachlehrpersonen tätig. Die legen ja natürlich den Fokus im Unterricht auch auf ihr Fach. Spielt denn da die Sprachförderung eine Rolle oder wie relevant ist das dort?
Fachliches und sprachliches Lernen sind sehr eng miteinander verknüpft. Und natürlich steht im Berufskundeunterricht der fachliche Inhalt im Fokus. Der muss aber trotzdem via Sprache entschlüsselt werden. Der sprachsensible Fachunterricht, den ich vorher angesprochen habe, bietet didaktische Möglichkeiten, um das zu machen. Wenn ich zum Beispiel ans Lesen denke, einen komplexen Fachtext aus dem Fachunterricht, aus dem Lehrmittel oder auch einen anderen Text, dann ist es eigentlich genau das, was Sibylle vorher angesprochen hat, dass man mittels Strategie, also mittels einer Lesestrategie zum Beispiel, eine konkrete Unterstützung gibt, um den Text zu entschlüsseln und so das Lesen verstehen und unterstützen.
Ja. Und das wird auch angewendet von den Fachlehrpersonen?
Ja, das ist allgemein, kann ich das nicht sagen, aber an den Schulen, darauf kommen wir später noch, gibt es ja viel auch Bemühungen, eben das fachübergreifend zu denken, also dass das nicht nur im Abu passiert, sondern auch in der Berufskunde, weil eben dort wird auch gelesen und geschrieben. Das heisst, auch dort braucht es Strategien.
Ja. Frau Keller, wie ist das bei Ihnen an der Schule in Wetzikon? Gibt es eine Absprache zwischen den Kollegen und Kolleginnen?
Ja, also generell schon. Ich kann jetzt vor allem für den Bereich Unterhalt und eben EBA-Lernende reden. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit Fachlehrpersonen. Machen auch gemeinsame Projekte, was möglich ist. Wir sind einfach von den Themen her, haben wir nicht so viele Gemeinsamkeiten quasi, sag mal, Bereich Entsorgung. Nachhaltigkeit ist auch ein Allgemeinbildungsthema und auch in der Fachkunde. Weil ich schon so lange die Lernenden aus dem Bereich Unterhalt kenne ich natürlich den Fachwortschatz. Also ich schaue sogar in den Abo darauf, dass sie eben Fachwörter benutzen und nicht quasi Alltagswörter. Und meine Kolleginnen und Kollegen, die sind wirklich dankbar für Tipps. Wenn sie eine Ausbildung haben an der Pädagogischen Hochschule, ist das auch für die Fachkundelehrpersonen ein Thema. Und dort sind sie dann manchmal froh, wenn man das noch ein bisschen konkretisiert. Also ist eigentlich immer so ein bisschen das Thema, eben wie viel erklärt man mündlich, wie das ist die Gefahr einfach gross. Das kommt von der Lernenden aus, ich komme nicht daraus. Bitte erklärt mir das. Und dann ist es wahnsinnig schwierig, manchmal einfach, um so unhilfsbereit in den Augen der Lernenden zu sein und zu sagen, nein, ich will jetzt sagen zu mir, was sie verstanden haben. Und das ist so der Austausch. Oder eben auch, ich mache viel gemeinsame Projekte. Also ein Ausflug im Rahmen von, die haben so fachliche Ausflüge tagelang. Und dann müssen sie nachher einen Erfahrungsbericht darüber schreiben. Und ich bewerte dann die Sprache und die Kollegin den Inhalt. Oder auch so Fotoreportagen über eine Arbeit im Betrieb. Und sie schaut dann auf den Fachwortschatz und das Fach, ob es inhaltlich, fachlich richtig ist. Und ich auf Sprachspezifisch.
Also eigentlich eine enge Zusammenarbeit.
Sehr, das machen wir einen Weg bei den EBA-Lernenden. Es ist ganz wichtig, dass sie das auch merken, dass Lehrpersonen zusammenarbeiten.
Mhm. Frau Buchmann, Sie haben ja auch Einblick in ganz verschiedene Berufsfachschulen. Jetzt das Beispiel, das Frau Keller geschildert hat, ist wahrscheinlich ein Good-Practice-Beispiel. Was gibt es denn sonst noch für so Good-Practice-Beispiele an anderen Schulen? Oder gibt es denn Erfolgsrezepte, wie man diese Sprachförderung genauso übergreifend umsetzen kann?
Verschiedene Berufsfachschulen im Kanton und aber auch über Kantonsgrenzen hinweg haben schulintern Sprachförderprojekte gestartet oder durchgeführt. Und die Projekte sind sehr unterschiedlich angelegt und berücksichtigen die Situation und die Rahmenbedingungen der einzelnen Schule. Das ist wichtig. Mhm. Best Practices sehe ich an verschiedenen Schulen. Mhm. Also das, was Sibyl gerade erzählt hat, ist ein schönes Beispiel. An der Berufsschule für Mode und Gestaltung gibt es auch ein Projekt «Fachübergreifende Sprachförderung». Und dort hat genau auch die Zusammenarbeit zwischen ABU, BK und im Bereich Mündlichkeit sogar mit den Sportlehrpersonen können stattfinden. Und dort sind die Kompetenzbereiche Lesen, Schreiben und Reden im Fokus gestanden. Und das Projekt ist jetzt abgeschlossen und sozusagen als finale Implementierung ist schulintern eine Fachstelle für Sprache installiert worden. Was noch etwas zu wenig passiert, wir haben jetzt zwei Best Practice oder ja, einfach Beispiele gehört. Was noch zu wenig passiert, ist so die regelmäßige Vernetzung zu dem Thema unter den Berufsfachschulen in der Schweiz. Also, es ist wichtig, dass die Schulen das Wissen untereinander teilen können. Und dafür gibt es verschiedene Gefäße. Jetzt zum Beispiel haben wir gerade eine Tagung gehabt, Sprachförderung und Mehrsprachigkeit. Am 14. März hat sie stattgefunden. Und solche Gefäße bieten Raum für diese Vernetzung. Und ich denke, so Format, die könnte man verstetigen, vielleicht auch noch anders denken. Dort gibt es sicher Möglichkeiten. Mhm. Ein zweiter Punkt ist, dass schulintern die Schulleitung eine grosse Rolle spielt. Die muss so Sprachförderprojekte fördern. Mhm. Ja, wie so eine entsprechende sprachfördernde Haltung an einer Berufsschule installieren. Auf politischer Ebene ist natürlich das Mittelschul- und Berufsbildungsamt vom Kanton Zürich ein wichtiger Akteur, den wir auch in die Vernetzungsaktivitäten einbinden tun.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, wirklich so der Anspruch oder das Plädoyer für mehr Austausch untereinander, unter den Schulen, Vernetzungsmöglichkeiten zu schaffen, aber auch die, die es schon gibt, zu nützen und die Schulleitungen nicht zu vergessen, oder? Als Schlüsselpersonen für Innovation, für Veränderung mitzudenken. Wechseln wir ein bisschen so das Thema in einen Inhalt, der uns momentan, glaube ich, alle bewegt, die künstliche Intelligenz. Sie haben ja von Hilfsmitteln gesprochen, Frau Keller. Mit KI gibt es natürlich neue Möglichkeiten, wie man auch Sprachförderung individuell entwickeln kann. Und wahrscheinlich ist das Fluch und Segen zugleich. Oder ist es Fluch oder ist es Segen? Es wäre sehr interessant zu hören von Ihnen beiden, aber ich spreche zuerst Sie an, Frau Keller. Welche Chancen und Risiken sehen denn Sie so aus der Praxis kommend?
Also Gefahren sind klar, die werden auch immer thematisiert, dass die Lernenden einfach sich Text schreiben lassen, auch Aufgabenblätter gerade beantworten lassen. Ich habe schon Lernende beobachtet, die ein Fötterchen machen vom Auftrag, ein ChatGPT geben und dann haben sie gerade alle Antworten. Und dort ist wahrscheinlich die Herausforderung, dass man als Lehrperson schauen muss, dass man Aufträge macht, die man eben nicht so einfach mit der KI lösen kann. Ich sehe aber eben vor allem auch die Chancen, dass eine Unterstützung ist. Eben, man kann sich sehr viel helfen lassen von der KI, gerade wenn man im sprachlichen Bereich nicht so kompetent ist. Auch fürs Leben nachher. Ja, da kommen wir ja nachher noch drauf, wie das im Hinblick auf die Chancengerechtigkeit auch, was für Möglichkeiten es da gibt.
Mhm. Frau Buchmann, wie schätzen Sie das ein? Fluch oder Segen, KI?
In meiner Arbeit mit den Berufsschullehrpersonen steht oft die Frage im Fokus, wie KI konkret im Unterricht mit den Lernenden eingesetzt werden kann. Und dabei geht es meistens um den Kompetenzbereich Schreiben, wie Sibyl angesprochen hat. In dem Bereich vom Schreiben sehe ich die Chancen von KI zum Beispiel im Bereich von der formalen Textüberarbeitung, also zum Beispiel bei der Korrektur von der Rechtschreibung. Womit ich aber gleichzeitig nicht sagen will, dass Berufslernende die nicht auch mittels natürlicher Intelligenz beherrschen sollten. Eine Herausforderung generell, auch das stelle ich fest in der Arbeit mit den Berufsschullehrpersonen in der Weiterbildung, ist das Formulieren von Prompts, die dann auch zum gewünschten Ergebnis führen. Und dafür braucht es oft Unterstützung von den Lehrpersonen, damit überhaupt die Prompts zielführend formuliert werden.
Also Prompts, die den Auftrag, den ich ChatGPT oder eben dem Programm gebe, das sind die Prompts. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, dass künstliche Intelligenz vielleicht auch zu mehr Chancengerechtigkeit beitragen könnte. Also gerade für die Gruppe, die Sie ja unterrichten, Frau Keller, die sehr vielfältig ist, die vielleicht auch mit Versäumnissen in die Schule kommt oder auch Benachteiligungen verschiedenster Art. Wie sehen Sie das? Gibt es da ein Potenzial, dass man vielleicht gerade diese Lernenden damit unterstützen könnte oder dass es ihnen helfen könnte?
Ja, eben, ich finde es sehr hilfreich. Mhm. Eben das, was Sandra angesprochen hat, Korrektur von Rechtschreibung, Grammatik, auch mit den Prompts, wo man natürlich, das ist auch, dass die eben einen Zugang haben zu dieser KI, ist mir ganz wichtig. Und eben auch sich bewusst sind, was kann eine KI, was kann sie nicht. Mhm. Eben Textsorten wissen, Aufbau von einem Text, müssen sie trotzdem üben, unabhängig von der KI, so sind sie dem ja einfach ausgeliefert. Mhm. Und das ist auch die Schwierigkeit, oder bei sprachlich wenig Kompetenten, dass sie manchmal gar nicht so abschätzen können, den Stil von einem Text. Also das Gefühl haben, sie können mir einen Text geben als ihren eigenen, den ich einfach von weitem sehe. Das hat KI geschrieben, so die typischen Formulierungen von der KI. Aber ich finde wirklich Chancen, zum Beispiel in Bezug auf Geschäftsbrief, wenn man nachher im Leben muss im Steueramt schreiben, dann kann man der KI. Und das muss man auch üben, dass man eben einen persönlichen Brief dann schreibt oder eine Bewerbung für eine Wohnung, dass man wirklich sich vorher überlegt, was soll mir KI für einen Text erstellen, nicht einfach so einen allgemein formulierten. Und das ist halt sehr hilfreich für die Lernenden, wenn sie nachher wie noch jemanden haben, der ihnen hilft. Das war früher immer ein Mensch. Und das Gleiche ist auch im Deutsch als Zweitsprache, finde ich, extrem hilfreich. Weil die Lernenden haben sehr Tendenzen, vielfach auch gerade in der EFZ, dass sie sich einfach alles übersetzen lassen. Sie schreiben alles muttersprachlich auf. Lassen sie übersetzen, verstehen nachher die eigenen Texte nicht. Und mit der KI kann man sich Wörter erklären lassen. Das ist eben genau die Coping-Strategie, wenn ich ein Wort nicht verstehe. Probiere es klar, einen Zusammenhang. Aber wenn ich es brauche, dann kann ich KI sagen, erkläre mir den Begriff ganz einfach und mache einen Beispielsatz. Und dann hilft mir das. Und ich kann nachfragen. Oder einen Text kann man natürlich sich umschreiben lassen, zusammenfassen lassen und einfach der KI immer sagen, formuliere einfach. Und das übe ich viel mit den Lernenden, wenn man KI dazu bringt, einfach zu formulieren. Für mich ist es natürlich auch eine grosse Hilfe, muss ich gerade sagen. Oder dass die Wörterlisten oder Text vereinfachen, muss ich einen Teil von Hand, weil KI finde ich nicht so weltbewegend manchmal. Aber ich habe es auch als Instrument zur Hand. Und eben, ich finde es extrem wichtig, dass auch die EBA-Lernenden, die ich jetzt unterrichte, den Zugang haben. Und sich eben bewusst sind, was KI kann. Ich sage immer, das ist wie euer Angestellter, aber er ist nicht so gut. Ihr müsst ihn immer überprüfen. Das muss man auch lernen. Also auch bei Rechtschreibung, Grammatikkorrektur, nachher vergleichen, ist das mein Text? Oder hat er die Tendenz, alles ein bisschen umzuformulieren? Und halt an dem Namen, also kann ich nochmal sagen, nein, ich wollte wirklich nur die Rechtschreibung und Grammatik. Und wo ich diese grosse Chance sehe, ist ein Feedback geben. Das kann KI wirklich gut. Dann mache ich so Feedback-Schleife, wo eben KI auch dabei ist. Sie ist sehr wertschätzend und sie ist natürlich auch attraktiv. Es ist natürlich manchmal besser mit der KI zu schreiben, als quasi einfach, was früher vielleicht der Computer war, Attraktivität. Und unterdessen kann man Gespräche üben. Da kann man irgendein Kundinnengespräch oder irgendein Gespräch mal üben mit der KI, die dann quasi der Partner ist. Oder was ich manchmal auch mache, ist, dass sie lernen können mit einem Prompt, den ich zum Teil dann natürlich vorgebe, teilen, sich abfragen lassen. eben Wortlisten individuell erstellen, die nachher abfragen lassen. Ich finde wirklich, es bietet viele Möglichkeiten.
Also ein großes Potenzial. Dennoch brauchen die Lernenden auch das Know-how, wie ich es verwende, damit es mich unterstützt. Und auch ein gewisses Maß auch an kritischer Beurteilungsfähigkeit, oder? Wenn
auch ich Sie richtig Daten verstehe. Die Daten, die Sie eingeben, die müssen bewusst sein. Oder überhaupt KI ist also so ein Thema in Bezug auf Fake News. Das finde ich auch wichtig, dass Sie dort eine Kompetenz entwickeln, das zu unterscheiden. Und auch eben privat. Wie viel gebe ich preis? Das ist ja immer das Thema.
Es gibt natürlich auch kritischere Stimmen zu diesem Thema, oder? Der Schriftsteller und auch ehemaliger Deutschlehrer Roger Staub schrieb jüngst in der NZZ: Persönlichkeitsentwicklung und Entwicklung der individuellen Sprache sind eng verwoben. Das wird auch so bleiben. Und deren Beförderung sollte in erster Linie auf der Grundlage menschlicher Intelligenz erfolgen und nicht auf der Basis von künstlicher. Frau Buchmann, wenn Sie das jetzt so hören, was sagen Sie dazu? Ist diese Kritik berechtigt? Sehen Sie das ähnlich?
Ich habe darauf keine wissenschaftlich fundierte Antwort, sondern kann eigentlich nur Beobachtungen aus meiner Arbeit mit den Lehrpersonen teilen. Der Titel von dem Artikel von Roger Staub war «Schreibt um euer Leben, ihr Jungen». Und es ging um Schreiben im Gymnasium. Und meine Beobachtungen, die ich mache in der Berufsschule mit den Berufsschullehrpersonen, die kann ich darum einfach auf den Kompetenzbereich Schreiben beziehen. Und in meiner Praxis beobachte ich, dass die Lehrpersonen, mit denen ich arbeite, sind daran interessiert, wie sie den klassischen Schreibunterricht, also eben zum Beispiel das Vermitteln von Schreibstrategien, können ergänzen mit KI. Und dort stehen oft Überlegungen im Zentrum, wo und wo nicht das KI im Schreibprozess, also wenn ich daran denke, an Planen, Formulieren und Überarbeiten von einem Text, wo in dem Prozess das KI kann unterstützend sein. Und allgemein, KI ersetzt die individuelle Arbeit an der individuellen Sprache selbstverständlich nicht.
Auch nicht die Lehrperson, die diese Unterstützung vielleicht auch gibt oder die gerade diese Fertigkeiten mit den Lernenden trainiert oder wie sie den KI verwenden, wenn ich sie richtig verstehe. Zudem ist auch der Kontext ein wichtiger Faktor, oder? Sie sagen, das wurde ja aus der Sicht der Gymnasien geschrieben. Ist das vielleicht etwas anders, wenn wir uns die Klasse von Frau Keller vorstellen?
Ja,
oder?
Das ist sicher eine sehr andere Situation, weil der klassische Sprachunterricht, Deutschunterricht, Literaturunterricht im Gymnasium, da haben wir andere Bedingungen an den Berufsfachschulen.
Sie haben ja sehr interessant beschrieben, Frau Keller, ganz am Anfang, so die Lernenden, die Sie unterrichten, die bei Ihnen in der Klasse sitzen. Nun werden ja EBA-Lernende vielfach auch einfach als günstige Arbeitskräfte angesehen auf dem Arbeitsmarkt. Arbeitskräfte, die einfache Arbeiten verrichten können. Meine Frage ist auch in Bezug auf die Vernetzung oder zu den Betrieben, die wir am Anfang beschrieben haben oder diskutiert haben. Wie können denn Sie die Betriebe dazu sensibilisieren, damit die Lernenden auch dort in ihrer Sprache gefördert werden? Gibt es denn da Austausch, Gefäße oder Möglichkeiten oder ist das sehr, sehr individuell?
Prinzipiell ist der Austausch sehr eng mit dem Betrieb. Und wir haben gerade im Unterhalt natürlich viele Lernende, die von der IV unterstützt sind. Die haben dann Coaches oder sind die entsprechenden Institutionen. Dort ist die Unterstützung sehr gross. Und dort ist der Austausch auch sehr wichtig in Bezug genau auf sprachliche Förderung. Ich tue viel, auch in diesen Gesprächen, dann tauschen wir uns aus, oder ich mache quasi Beratung, wie sie helfen sollen, weil die Tendenz ist halt immer, gerade bei sprachlich sehr schwach, dass man als schreibgewohnte Person oder lesegewohnte Person das schnell eben alles mündlich erklärt, einen Text schnell umschreibt. Und dort auch Betrieb sensibilisieren, so wie das möglich ist, wie sie das können unterstützen können, auch im Lesen. Also nicht einfach sagen, lese jeden Morgen die Zeitung, sondern eben ein bisschen erklären, was wir auch machen. Oder bei den Geflüchteten ist auch viel das Thema, eben die Werkzeuge, die sie brauchen, das ist im Betrieb auch wichtig. Weil wenn Lernen dort nicht funktioniert, sprachlich, dann wird es sehr schwierig. Und wir haben allgemein sehr einen engen Austausch in diesem Bereich. Und manchmal geht es um Nachteilsausgleichsmassnahmen, vielfach dort auch aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, was man abklären muss, was man einfordern könnte an einem KV oder einem Unterricht. Also im Unterricht machen wir das auch ohne entsprechenden Nachteilsausgleich bei den EBA-Lernenden einen Weg. Es geht immer darum, dass sie möglichst gut durch die Schulzeit kommen und auch lernen mit denen Sachen, die sie vielleicht weniger gut können, umzugehen. Also Coping-Strategien ist einfach das Schlüsselwort. Ja. Und das auch in Zusammenarbeit mit dem Betrieb. Ja. Klar, der Betrieb ist die Sprache dann deutlich weniger wichtig. Also zu mir sind die handwerklichen Berufe.
Wie schätzen denn Sie das an, Frau Buchmann? Wenn man so die Betriebe einbeziehen möchte, gerade in der Sprachförderung, gibt es da Maßnahmen, wo Sie sagen, das ist besonders erfolgreich oder vielleicht erfolgsversprechend?
Ich erlebe es so, dass wenn jetzt nicht ein offizieller eben Nachteilsausgleich oder so vorliegt, dass dann Betriebe noch zu wenig in die Sprachförderung einbezogen werden, beziehungsweise eben die Schnittstelle zu den Betrieben noch zu wenig bewirtschaftet wird. Ich denke, es geht auch dort um Vernetzung, um Teilen von Wissen. Und was ich spannend fände, konkret im ersten Schritt zu erfahren, was, also welche Projekte, welche Ideen Betriebs, also auf Seite des Betriebs vielleicht schon existieren im Bereich Sprachförderung. Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus im Betrieb Sachen gibt, aber wir wissen nichts davon. Und ich fände das spannend, zu wissen, was sie machen und auch eben mit dem Betrieb noch mehr in Austausch kommen über das Thema.
Was müsste man denn auch noch bildungspolitisch tun? Also das ist ja Sprachförderung, Sprache ist ja ein viel diskutiertes Thema, auch gerade wenn wir von Migrationsfragen sprechen, von Bildungsgerechtigkeit, Bildungszugängen. Wo sehen Sie denn so die Andockmöglichkeiten oder gibt es Anregungen aus Ihrer Sicht der Berufsbildung, wo Sie sagen, das müsste man sich aus der bildungspolitischen Perspektive noch anschauen?
Neben denen bereits angesprochene Vernetzungstätigkeiten, wo es ja vor allem um Erfahrungsaustausch geht, ist es wichtig, dass die Forschung in der Berufsbildung intensiviert wird. Also die Forschung im Bereich Sprachförderung an Berufsfachschulen. Da, denke ich, gibt es noch wenig konkrete wissenschaftliche Erkenntnisse. Und die wären wichtig, dass wir unsere Arbeit auch darauf beziehen können. Und was mich aktuell beschäftigt, ist die Frage, wie eben solche aus der Praxis vorgebrachte Sprachförderprojekte, wie sie sie jetzt an der Schule der Sibyl und an der BSMG, die ich vorher angesprochen habe, gibt, wie solche Projekte können in Forschungsprojekte untersucht werden. Also was passiert mit so Projekten, die ja sehr wertvoll sind und die wirklich von der Praxis initiiert worden sind und nicht umgekehrt von einer Hochschule? Und wie kann man die weiterentwickeln, dass man daraus wertvolle Daten auch gewinnen kann, die man nachher kann anderen Schulen und auch Hochschulen zur Verfügung stellen.
Also wirklich eine Vernetzung nicht nur unter den Schulen, sondern wirklich auch in Bezug auf Forschung, Hochschule, Schulen, Praxis, angewandte Forschung eigentlich auch ein Plädoyer dafür. Sehr interessant. Wenn Sie sich für die Zukunft etwas wünschen könnten, Frau Keller, eine Veränderung, um genau diese Sprachförderung an den Berufsfachschulen zu verbessern, was wäre denn das?
Also ich finde auch, was Sandra vorher gesagt hat, sehr wünschenswert, weil das gibt einfach mehr Sicherheit, wenn man dann weiss, ja, es gibt quasi Untersuchungen zum Thema, wie man am besten fördert. Und natürlich immer Ressourcen zur Verfügung für die Sprachförderung, eben auch gerade im Bereich Berufskunde, nicht nur Allgemeinbildung.
Wo ist die Berufsfachschule, die Sprachförderung an der Berufsfachschule in 5 Jahren, Frau Buchmann?
Auch ich wünsche mir eben auch in diesen 5 Jahren, dass es mehr Forschungsprojekte gegeben hat, aus denen wir wertvolle Daten können ziehen und brauchen in unserer Arbeit. Und ja, ich denke, eben das, was ich vorher angesprochen habe, mit diesen Forschungsprojekte, die von den Schulen also eben nicht als Forschungsprojekt initiiert worden sind, sondern als Praxisprojekt, dass wie diskutiert wird, was ist denn der Wert von dem? Weil es gibt Herausforderungen, wenn das nicht so ist. Wenn so ein Projekt nicht von Anfang an als Forschungsprojekt geplant worden ist, dann sind gewisse Sachen anders gestaltet, als das vielleicht in einem klassischen Forschungsprojekt ist. Und ich denke, dort muss diskutiert werden, welchen Wert oder wie geht man mit solchen Daten um, wo eben dann nicht die Schulen nicht Ressourcen haben. Oder? Also wenn ein Sprachförderprojekt mal evaluiert wird, schulintern, dann macht man eine Formsumfrage, weil das ist einfach das, was man hat. Das sind aber auch Daten. Also, und wie kann ich denn die nachher an gewisse wissenschaftliche Ansprüche auch anschlussfähig machen? Das ist etwas...
Sichtbarkeit, Anschlussfähigkeit, vielleicht auch Wertschätzung, Anerkennung von dem, was auch in der Praxis passiert, zeigen, vernetzen und auch verwenden für Zukünftiges und vor allem auch für die Forschung. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Ihnen beiden für dieses spannende Gespräch, für diesen anregenden Austausch. Weitere Informationen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Sprachförderung in der Berufsbildung an der PH Zürich finden Sie auch auf unserer Website phzh.ch/berufsbildung-sprachen. Herzlichen Dank.
Danke vielmals.
Danke.
Sie hörten Resonanz Raumbildung, ein Podcast der PH Zürich. Diskutiert haben Sibyl Keller und Sandra Buchmann. Moderation Wiltrud Weidinger.